Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Die Romane des australischen Autors Gary Disher, die sind nicht nur Krimis, sondern auch Gesellschaftsromane. Wir stellen gleich das neue Buch Kaltes Licht vor. Vorher aber zu einem anderen großen Gesellschaftsanalytiker. Wenn der Name des britischen Autors Aldous Huxley fällt, dann denkt man den seines Landsmanns George Orwell meistens gleich mit. Zu Recht, denn die beiden haben die großen Anti-Utopien des 20. Jahrhunderts verfasst, die weit darüber hinausweisen. Orwell mit 1984 und Huxley mit Brave New World. Lange schien es, als würde Orwell mit seiner Vision vom totalitären Überwachungsstaat Recht behalten, doch in diesem Jahrtausend ist eher Huxleys technokratische und uniforme Gesellschaft an der Reihe. Aldous Huxley wurde am 26. Juli 1894 in Surrey geboren. Er starb 1963 in Hollywood. Heute ist also Huxleys 125. Geburtstag. Anlass für Tanja Lieske, sich die neue Biografie von Uwe Rasch und Gerhard Wagner anzusehen und nach der Aktualität von Huxleys umfassendem Werk zu fragen.
In diesem rastlosen und wandelbaren Schriftstellerleben könnten drei weitere mühelos Platz finden. Debütiert hat Aldous Huxley 1916 im Alter von 22 Jahren im Umfeld der sogenannten verlorenen Generation. Das war jene Generation, die die Erfahrung des Ersten Weltkriegs verarbeiten musste. Es folgten in immer kürzerer Folge Essays und Kritiken, Reiseberichte, Romane und historische Biografien, Erzählungen, philosophische Abhandlungen, Briefe, Theaterstücke und, nach seiner Übersiedlung in die USA ab 1983, auch Drehbücher. Dabei erwies sich Aldous Huxley, der aus einer naturwissenschaftlich geprägten Familie kam, als Universalgelehrter. Er interessierte sich für Medizin und Technik, für Philosophie und Geschichte, für Musik und Kunst, für Anthropologie und Sozialphilosophie, in seinen späteren Jahren auch für Psychologie, Meditation und Yoga. All das fand in verschiedenen Schattierungen, Mischungen und Nuancierungen Eingang in sein Werk. Wenn man Aldous Huxley heute also vor allem für seinen dystopischen Roman »Schöne neue Welt« Brave New World aus dem Jahr 1932 kennt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass ein Großteil seines Werks aus dem Kanon gefallen ist. Das ist bedauerlich. Zu diesem Schluss wird man schnell kommen, wenn man einige weniger bekannte Werke von Aldous Huxley liest. Man kann auch die soeben erschienene Biografie der beiden Anglisten Uwe Rasch und Gerhard Wagner zu Rate ziehen, die Huxleys Wirkung wie folgt beschreiben.
Huxley ist eine seltsame Hybriderscheinung, zugleich in Hochkultur und Popliteratur beheimatet. Kaum jemand hat die Position des Intellektuellen und die Bedeutung von Bildung, Wissen und der Fähigkeit zu komplexem, nuancierten Denken überzeugender verkörpert und eingefordert als er. Viele seiner Romane und Essays sind deshalb anspruchsvoll, zugleich aber immer unterhaltsam und zugänglich.
Neben all dem war Aldous Huxley auch ein früher Vertreter des globalen Menschen. Unermüdlich war er unterwegs, meistens in Begleitung seiner ersten Frau Maria. Eine erste Weltreise führte das Paar 1925 über Tunesien und Indien in den fernen Osten und bis nach Los Angeles. 1930 kauften sich die Huxleys einen roten Bugatti. Das war der Beginn einer lange währenden Leidenschaft für Automobile. Bis zum Ende ihrer vier Jahrzehnte währenden Ehe, Maria Huxley starb 1955 an einer Krebserkrankung, legten sie tausende Kilometer zurück, waren manchmal monatelang auf allen Kontinenten unterwegs. Zu den vielen Ortswechseln und Umzügen kam ein stets wachsender Kreis von Freunden. Der Friedensforscher Bertrand Russell gehörte dazu, der Komponist Igor Stravinsky, der Theosoph Krishnamurti, der Astronom Edwin Hubble und in seiner Jugend pflegte Huxley eine enge Freundschaft mit dem Autor D.H. Lawrence. Er kannte auch den Kreis deutscher Exilanten um Thomas Mann und die Glitzerwelt des Films um Charlie Chaplin. Mit vielen Freunden stand er in engem Briefkontakt. Man schätzte sein großzügiges Wesen, wahlweise auch Huxleys enzyklopädisches Wissen. Hier bemühen sich die beiden Biografen um eine wichtige Korrektur. Vor allem Huxleys frühe Bücher waren pessimistisch, der Mann selbst aber war ein Humanist.
Es verwundert somit kaum, dass sich Huxley schon in Kürze den Vorwurf der emotionalen Kälte einhandeln sollte. aber er gab letztlich nur überspitzt wieder, was er beobachtete. Und er schonte sich dabei keineswegs.
Die scheinbare Kluft im Charakter von Mensch und Werk ist nur eine Schwierigkeit für den Biografen. Eine andere ist die enorme Beweglichkeit in Huxleys Denken. Sie lässt einzelne Werke schillern, erzeugt Widersprüche und sie entzieht sich der vereinfachenden Zuschreibung. Hinzu kommt ein wichtiger materieller Verlust.
Eine Schwierigkeit, vor welcher der Biograf dabei steht, ist es, das folgenreiche Desaster von 1961 auszugleichen. In diesem Jahr brannte das Haus von Laura und Aldous Huxley in den Hollywood Hills ab. Das Feuer verschlang fast die gesamte Korrespondenz von Aldous Huxley, insbesondere seine Briefe an seine erste Frau Maria.
Eine Leerstelle, die bei der Lektüre dieser Biografie spürbar wird. Die enorme Produktivität von Aldous Huxley, der meist an vielen Stücken zugleich arbeitete, mehrmals pro Jahr publizierte, die vielen Gäste, die parallel bei ihm ein- und ausgingen, all das kann nur durch ein reibungsloses häusliches Umfeld gelungen sein. Leider geht Maria Huxley auch in dieser Biografie den Weg vieler Schriftstellergattinnen der Weltliteratur. Sie bleibt weitestgehend unsichtbar. Vielleicht aus Respekt vor dem Autor halten sich Rasch und Wagner mit Deutungen und Spekulationen zurück. Erzählt wird, was faktisch gesichert ist, und das führt häufig zu einer numerischen Reihung von Reisen und Schriften. Sein Welterfolg Brave New World gelang Huxley dabei vergleichsweise früh. 1932 im Erscheinungsjahr war er 38 Jahre alt. Er schrieb bereits seit anderthalb Jahrzehnten, doch er war noch keineswegs im Zenit seines Schaffens angekommen. Bis heute verblüfft dieses Werk durch seine Hellsichtigkeit.
Und dies, sagte der Direktor, indem er die Tür aufstieß, ist die Fertilisationsstation. Tief über ihre Instrumente gebeugt, waren die 300 Fertilisatoren ganz bei der Sache. Als der Direktor City Brüter und Konditionierungscenter den Raum betrat, mit angehaltenem Atem oder unter abwesendem, einem Selbstgespräch ähnelnden Pfeifen.
Huxley konstruiert hier eine postzivilisatorische Welt. Man schreibt das Jahr 632 AF, was dem Jahr 2540 gängiger Zeitrechnung entspräche. AF steht für After Ford. Gemeint ist das Jahr 1908, in dem das erste T-Modell von Henry Ford vom Band lief. Die Welt AF ist eine friedliche und sie ist technokratisch. Die letzten Kriege sind vergangen, die Museen geschlossen, die Natur ist bis auf einige Reservate, in denen letzte Menschen leben, abgeschafft. Fortpflanzung findet im Labor statt. In vitro wäre das Wort, das man heute verwenden würde, doch Huxley entwarf diese dystopische Welt noch vor der Entschlüsselung der Erbsubstanz DNA. Der neue Mensch ist in eine Kaste vorgegebener Intelligenz hineingeboren. Er wird dazu konditioniert, feste Aufgaben in der Gemeinschaft zu übernehmen. Die Menschen der schönen neuen Welt kennen ihren Platz. Sie sind stark und leistungsfähig. Im Alter von etwa 70 Jahren sterben sie, auch dank der Glücksdroge Soma, einen gefälligen Tod. Alles in dieser Welt glänzt und ist Oberfläche. Sex so verfügbar wie Konsum. Die Sprache ist normiert und wenig individuell. Vor allem hier tun sich irritierende Parallelen auf zu unserer Gegenwart, die ebenfalls zur Oberfläche und zum Schönen drängt, die in der Sprache gerne zu Soundbites zerfällt. Noch beunruhigender ist die gedankliche Tiefenstruktur dieses Romans. Huxley verhandelt zwischen menschlicher Freiheit und gesellschaftlicher Ordnung. Kollektivität, Identität und Stabilität, das ist das Mantra dieser Gesellschaft. Im Vorwort zur englischen Ausgabe macht David Bradshaw darauf aufmerksam, dass Huxley sich angesichts der weltweiten ökonomischen und politischen Turbulenzen der 1920er Jahre nach stabilen Gesellschaften sehnte. Er ging sogar so weit, sich gedanklich mit den Vorteilen von elitären Führungsformen auseinanderzusetzen. Nun war Aldous Huxley selbst ein ausgesprochener Freigeist und ruderte nach dem Kollaps des Zweiten Weltkriegs zurück. In einem neuen Vorwort zu seinem Roman schrieb er 1949, da beschäftigte er sich schon mit fernöstlichem Denken, dass er wünschte, seinen Figuren einen weiteren Weg aufgezeigt zu haben mit
einer Gemeinschaft von Exilierten und Flüchtlingen aus der schönen neuen Welt. In dieser Gemeinschaft wäre die Wirtschaft dezentralisiert. Wissenschaft und Technik stünden im Dienste des Menschen und die Religion würde dazu dienen, das Tao oder den Logos zu erkennen.
Es lohnt, dem Autor hier zuzuhören. Denn in dieser Vision könnten sich in der Tat Auswege auftun aus den technologischen und humanitären Sackgassen unserer Zeit. Zugleich darf man froh sein, dass Huxley diese Lösung nicht eingeschrieben hat in seinen Roman. Denn gerade als Zerrbild unserer Gegenwart ist diese schöne neue Welt für uns so bedeutsam. Noch ist nicht klar, ob die Technik uns Menschen retten wird oder ob wir an ihr zugrunde gehen, ob die Demokratie unseren Hang zur Oberfläche überleben wird oder ob sie daran zerbricht. Aldous Huxleys Brave New World mahnt besonders heute zur Wachsamkeit.
Tanja Lieske über Aldous Huxley, seine Aktualität und über die neue Biografie von Uwe Rasch und Gerhard Wagner. Sie heißt schlicht Aldous Huxley und ist bei Theis erschienen. Die Kriminalromane des australischen Autors Gary Disher haben bei uns schon fest programmierte Plätze auf den Krimi-Bestenlisten. Dabei hat Disher noch andere Talente. Er hat auch Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Bei uns ist er aber vor allem für seine Krimiserien bekannt. Die eine mit dem Berufsverbrecher Wyatt im Mittelpunkt erscheint im kleinen Verlag Pulpmaster, die andere um Detective Hal Chalice im Unionsverlag. Dort ist jetzt gerade auch ein 2017 im Original veröffentlichter Krimi erschienen, der nicht zu einer Serie gehört, Kaltes Licht. Kirsten Reimers hat ihn gelesen.
Durch Zufall wird im Garten einer Kleinfamilie in Piercedale, einem Örtchen südöstlich von Melbourne, unter einer Betonplatte ein Skelett entdeckt. Ein Fall für Sergeant Alan All und seine Kollegen von den Cold Cases. All ist der Senior der Abteilung für ungelöste Fälle und vermisste Personen der Polizei Melbourne. Eigentlich war All vor 5 Jahren nach einer erfolgreichen Karriere in Pension gegangen, doch weil er wenig mit dem Ruhestand anfangen konnte und weil man ihn von offizieller Seite darum gebeten hat, ist er seit einem halben Jahr wieder im aktiven Dienst.
Er sollte jene Fälle identifizieren, die mit Hilfe von neuen Techniken geklärt werden konnten. Jene bestimmen, die falsch behandelt oder in denen nicht tief genug ermittelt worden war. Jene, in denen neue Informationen vorlagen. Er sollte darauf drängen, dass alte DNA-Proben neu untersucht wurden, es noch einmal mit Augenzeugen versuchen, die sich in der Zwischenzeit mit den Verdächtigen überworfen hatten, Veränderungen festhalten, die sich im Laufe der Zeit ergeben hatten.
Eigentlich soll All seine Kollegen unterstützen, indem er seine Erfahrungen weitergibt und die Jüngeren entlastet, damit sie sich aktuellen Fällen widmen können. Doch diese empfangen ihn nicht gerade mit Begeisterung, sondern murren ganz offen darüber, dass ihnen dieser alte Knacker vor die Nase gesetzt wurde.
All hatte ziemlich klare Vorstellungen von den Vorurteilen, die hinter den Spottnamen und der Aufmüpfigkeit lagen, die er sich von den jüngeren Detectives der Abteilung gefallen lassen musste. Er behinderte ihren beruflichen Aufstieg. Er erwartete und bekam eine Vorzugsbehandlung. Er war nicht auf dem neuesten Stand des technischen und investigativen Fortschritts. Langsam, alt, stellte in lebensgefährlichen Situationen eine Gefahr dar. Das meiste davon stimmte nicht. Aber in den 6 Monaten war All einigen auf die Zehen getreten und hatte unangenehme Fragen gestellt.
Ohne sich weiter davon beeindrucken zu lassen, verschafft sich All mit Beharrlichkeit und Kompetenz nach und nach die Anerkennung der Detectives Claire Pascal und Josh Buck, der beiden Kollegen, die ihm direkt zugeordnet sind. Zeitgleich haben sie mehrere komplexe Fälle zu lösen. Das gefundene Skelett erweist sich als der vermisst geglaubte Verdächtige in einem alten Mordfall, der nun erneut aufgerollt wird und mitten in eine obskure Religionsgemeinschaft führt. Zudem entdeckt All eine neue Spur in einem alten Fall, der seinerzeit als Unfall eingeschätzt wurde, sich nun jedoch als Mord entpuppt. Hinzu kommt die unerwartete Anschuldigung eines Arztes, seine Freundin plane, ihn zu ermorden. Dies veranlasst All, die beiden verdächtigen Todesfälle der Ehefrauen des Arztes noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Alan All setzt alles, wirklich alles daran, die Fälle zu lösen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Er sei besessen, auf eine gute Art, wie seine Ex-Frau meint. Gary Disher hat mit Alan All einen Ermittler geschaffen, der moralisch zwischen seinen beiden Serienhelden steht. Zwischen dem Berufsverbrecher Wyatt und dem rechtschaffenen Detective Inspector Hall Chalice. Wie Chalice geht es Orl um das Recht. Und wie Wyatt ist ihm noch mehr an Gerechtigkeit gelegen. Zwei Dinge, die bekanntlich nicht dasselbe sind und nicht immer zusammengehen. Anders als die beiden Serienermittler ist Sergeant Orl aber kein Einzelgänger. Er hat im Gegenteil sein Haus geöffnet für allerlei Schutzbedürftige. Neben seiner Tochter, seiner Ex-Frau und einer Biochemikerin aus Sri Lanka samt Ehemann wohnen zurzeit auch Neve Fanning und ihre kleine Tochter Pia im Chateau Orl, wie Ellen es nennt. Die beiden versuchen, dem gewalttätigen Ehemann und Vater zu entkommen. Auch Ellens Kollegin Claire kommt hier für eine Weile unter, als sie sich klar zu werden versucht, wie sie mit ihrem untreuen Ehemann umgehen soll. Orl ist ein besonnener, warmherziger Mensch, der sich für jene verantwortlich fühlt, die in Not sind. Um ihnen zu helfen und um der Gerechtigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen, schreckt er auch vor Selbstjustiz nicht zurück. Selbstjustiz im Krimi ist ein diffiziles Thema. Es gibt Autoren, die sie ohne Skrupel als gerechtfertigt einsetzen, wenn nur das zu Sünde Verbrechen schrecklich genug ist. Discher geht differenzierter vor. Weder heroisiert er Selbstjustiz, noch nimmt er sie auf die frivol selbstgerecht leichte Schulter. Zwar zweifelt Orl nicht daran, dass seine Taten der Gerechtigkeit dienen, doch er fragt sich, welche Spuren sie in ihm hinterlassen und was für einen Menschen sie aus ihm machen. Gary Discher gelingt es, die verschiedenen Erzählstränge souverän zu verweben. Seine Figuren sind mit sehr feinem Pinsel gezeichnet und wirken in ihrer Nuanciertheit jederzeit glaubwürdig und lebendig. Präzise und ohne auch nur ein Wort zu viel zu erzählen, lässt Discher seinen Ermittler die Fälle ohne große Action dafür mit altmodischer Polizeiarbeit lösen. Recherchieren, Zeugen befragen, Spur nachgehen. Dies macht er mit einem genauen Blick für gesellschaftliche Verhältnisse, seien es soziale Ungleichheit oder die offene Misogynie der Religionsgemeinschaft, in die eine der Spuren führt. In ihr sind Frauen kaum mehr als dienendes Fleisch. Kaltes Licht hätte durch die eigenwillige Hauptfigur das Potenzial zu einem Serienauftakt. Bislang ist der Roman einer der zahlreichen für sich stehenden Krimis, die Gary Discher zusätzlich zu seinen Serien veröffentlicht. Doch auch als Solitär ist er von überzeugender Tiefe und Komplexität.
Die Meinung von Kirsten Reimers. Sie hat Gary Dischers neuen Kriminalroman Kaltes Licht gelesen. Peter Thorberg hat ihn übersetzt. Er ist im Unionsverlag erschienen. Der Mitternachtskrimi in der kommenden Nacht ist schon Teil einer Serie, und zwar eine von 499 Folgen der Sendereihe »Es geschah in Berlin«. Werner Brink hat sie für den RIAS von 1951 bis 1972 nach echten Fällen der Westberliner Kriminalpolizei produziert. Es geschah in Berlin, sollte die Bürger zur Mithilfe aufrufen und an sie appellieren, es Betrügern nicht zu leicht zu machen. So wie in Folge 388.
Ich komme von der Landesversicherungsanstalt.
Ach so.
Ja, da ist hinsichtlich Ihrer Grundrente bei unserer Berechnungsabteilung ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie haben in den letzten 3 Monaten zu viel bekommen.
Was denn zu viel?
Tja, leider, leider. Und ich habe den Auftrag, den an Sie zu viel gezahlten Betrag bei Ihnen einzuziehen. Es handelt sich ja jetzt hier nur um einen Betrag von 19,85 Mark.
Naja, aber das steht mal fest. Hier hat dir ein Betrüger Geld abgeknöpft.
Also das glaube ich nicht.
Aber ich, Mutter. Wir müssen zur Polizei gehen.
Diesen Betrüger haben wir längst auf unserer Liste. Wenn wir ihn fassen wollen, dann wird es wohl kaum ohne Mithilfe der Bevölkerung gehen.
Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink.
Und die Folge heute Nacht heißt Der Trick mit der angeblichen Rentenerhöhung. Der Mitternachtskrimi ab 0.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. So geht das literarische Wochenende weiter. Morgen ab 16.05 Uhr stellen die Bücher für junge Leser den Kinderbuchautor Martin Muser vor. Im Studio LCB ab 20.05 Uhr sind Sound und Geist der 70er Jahre Thema nach dem gleichnamigen Buch von Jens Balzer. Er ist einer der Gäste. Die lange Nacht morgen ab 23.05 Uhr widmet sich anlässlich seines 200. Geburtstags Herman Melville, wie auch das Buch der Woche am Sonntag ab 16.10 Uhr. Da geht es um die Neuübersetzung von Melvilles Band »Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen«. Und in Forschung aktuell, gleich nach den Nachrichten, ist Raumfahrttechnik ein Thema, die Waldbrände überwacht. Am Mikrofon des Büchermarkts war Dina Netz. Ein schönes Wochenende.